Hallo Jens Marionette. Ja, schöner Name, der schon direkt eine Aussage ist, oder? Ja, erstmal, den hast du dir selber ausgesucht, ja, stimmt das? Oder?
Ja, also erstmal hallo Devasetu. Ja, Marionette ist einfach beim Duschen gekommen. Und zwar im Jahr 2000 war das, als ich von einem Tag auf einen anderen, als es mich plötzlich nicht mehr gab als Person. Also ich saß in einem Café und es trank einfach ganz normal Kaffee, wie ich das damals immer gemacht habe. Und dann kam ein mystischer Moment und da kam eine Veränderung und diese Veränderung ist seitdem nicht mehr, ist konstant und wird eher immer tiefer. Und das ist, geht in Richtung, dass es mich nicht gibt, dass ich nicht der Handelnde bin. Es ist ein Gefühl von Leere, ein Gefühl von reinem Bewusstsein, in welchem alles erscheint. Und dieser Name fiel mir einfach ein. Ich habe damals ziemlich lang und warm geduscht meistens, weil mir es einfach Spaß gemacht hat. Und plötzlich war dieser Name da. Das ist dein Name, sagte eine innere Stimme zu mir, Marionette. Weil es ein Symbol ist für Nichthandeln. Die Marionette macht nichts von allein. Sie wird bewegt und leistet keinen Widerstand. Und das ist meine Erfahrung seit 2000 meistens, aber in unterschiedlichen Stärkegraden. Also es ist mal mehr im Vordergrund, mal weniger. Aber die Leere ist immer. Grundstimmung der Leere ist immer. Und die Leere wird tiefer und dehnt sich aus. Früher war das Erfahren der Leere sehr auf mich selbst fixiert. Jetzt dehnt sich das aus seit einiger Zeit. Also du bist leer. Das, was erfahren wird, ist leer. Alles ist leer.
Wer zieht die Fäden an der Marionette?
Wir nehmen an, dass es einen Handeln geben müsse. Aber diese Annahme ist schon fragwürdig. Warum muss es jemand geben, der die Fäden zieht? Ich kann niemanden finden. Ich kann niemanden finden, der die Fäden zieht. Und doch bewegt sich alles.
Und wenn man anstatt wer was fragt, ist das dann schon ein bisschen genauer?
Dann würde ich sagen Kausalität. Es ist ein Ablauf, eine Automatik. Ich empfinde eine Automatik in allem. Alles, was passiert, passiert irgendwie automatisch auf eine magische Weise von ganz allein.
Und dann ist ganz automatisch der Name zu dir gekommen.
Ja, genau. Es war einfach da. Und ich habe den erst noch so zurückgehalten, weil ich das total verrückt fand. Und aber irgendwie war es klar, dass es mein Name ist. Und ich habe den am Anfang sogar, ich war damals so ein bisschen ungeerdet im Jahr 2000, eine Weile, weil das einfach es war wie ein neues Leben plötzlich. Ich war da und doch nicht da. Und alles ist von allein geschehen. Und trotzdem hatte ich manchmal das Gefühl, ich mache das. Aber ich wusste, auch als, wenn das Gefühl des Handelns da ist, habe ich gleichzeitig die Erfahrung gemacht, dass das nicht stimmt. Dass das einfach nur ein Gefühl ist, was nicht stimmt. Und es haben sich dann, es war wirklich wie ein neues Leben, wie ein neu geboren sein plötzlich. Und dann habe ich mir diesen Namen schützen lassen. Markenrechtlich. Ja. Für viel Geld damals, ein absoluter Unsinn. Ich habe es nie gebraucht. Also es hat mir niemand den Namen streitig machen wollen.
Wenn du sagst, ich war zu der Zeit nicht so geerdet, oder ist dann ich nur ein sprachliches Hilfsmittel?
Ja, es ist für diese Figur hier, für diese Marionette, für diesen Körper, der natürlich energetischen Einflüssen unterliegt und der ungeerdet sein kann, der manisch sein kann, der depressiv sein kann, dem alles passieren kann. Jede Krankheit. Es ist kein Widerspruch zur Transzendenz, zum Nichthandeln. Es geht alles genauso weiter, es ist überhaupt kein Unterschied. Nur, dass es plötzlich niemanden mehr gibt, dem das alles gehört. Es gibt keinen Besitzer mehr von Gedanken, es gibt keinen Besitzer mehr von Gefühlen, es gibt keinen Besitzer oder Ausführenden von Handlungen. Da ist einfach nur das, was ist, und alles geschieht weiter.
Ist das sowas wie ein Fokus der Wahrnehmung, wo die Wahrnehmung von ausgeht, oder?
Es fing an, doch recht räumlich irgendwie aus dem Kopf raus zu sein, der Fokus, also ein Zentrum. Ein Zentrum war da. Das hat sich aber auch verändert im Laufe der letzten Jahre ganz speziell. Das ist jetzt, wenn ich jetzt ein Zentrum sagen müsste, es fällt mir sehr schwer, eigentlich hat die Lehre kein Zentrum. Dann würde ich aber das Herz angeben, würde ich sagen, hier, das ist jetzt mein Zentrum. Das ist speziell erst in diesem Jahr bewusst geworden. Und das ist auf der anderen Seite vom normalen Herzen. Quasi direkt gegenüber.
Was so oft als spirituelles Herz bezeichnet wird.
Und wo die absolute Klarheit immer wohnt. Und das hier oben, das rattert weiter und das spielt keine Rolle mehr.
Ich versuche das mal nachzuspüren. Der Körper ist dir aber näher als alle anderen Körper.
Ja, ja. Ich bin auch nicht in ständigem Einheitserleben. Bin ich nicht. Ich kenne Einheitserfahrungen, aber die vorherrschende Erfahrung hier ist Dualität. Allerdings eine sehr subtile Dualität. Das müsste ich präzisieren. Ich erlebe mich seit 2 Jahren hat sich nochmal eine Vertiefung ergeben, und zwar in Richtung konstantes Zeugengewahren, so würde ich das ausdrücken. Ein unerschütterlicher Zeuge, der auch bleibt im Traum und im Tiefschlaf. Der ist ununterbrochen, dieser Zeuge. Der kennt keine Pausen. Und es wird direkt erfahren, dass da keine Unterbrechung ist. Ich sage jetzt nicht, dass ich Tiefschlaf immer als Leere erfahre, als eine bewusste Leereerfahrung, sondern das ist eher häufig, das meiste Zeit, ich kenne das auch, ich habe das auch einmal erlebt, die meiste Zeit ist, es ist wie ein Zeitsprung. Und wenn ich nachmittags einen Schlaf mache, einen kleinen Nickerchen, weiß ich manchmal nicht, ob ich geschlafen habe oder nicht. Ich kann das nicht, es ist subjekt, es ist einfach nicht bestimmbar für meinen Verstand. Also es ist ein vollständiges Kontinuum und es ist ein Zeugengewahrsein. Und dieses Zeugengewahrsein ist absolut unerschütterlich. Und die Dualität, von der ich spreche, ist so, dass das Bezeugte vom Zeugen subtil getrennt ist. Also ich erfahre eine subtile Trennung vom Bezeugten und dem Zeugen.
Die darf aber sein.
Da ja, ist keiner, natürlich.
Da ist keiner, der.
Früher war das so, dass ich das nicht wollte.
Der Zeuge ist oder da ist.
Nein, der Zeuge ist, der, das ist kein, das ist nicht etwas. Das ist leer. Das ist absolut leer. Und doch ist es absolut sein. Ich bin das zutiefst, dieser Zeuge. Ich bin das zutiefst. Und es gibt keinen drinnen aus diesem Zeugen. Unmöglich. Und das ist schön. Es ist schön.
Ich frage dich jetzt, weil es mich auch interessiert, danach zu spüren, aber manchmal kommen mir auch Zweifel. Hat es Sinn, sich mit Beschreibungen und Erfahrungen anderer Menschen zu beschäftigen? Weil im Grunde ist es doch wieder bei jedem Menschen anders.
Ja, genau. Und
besteht da auch nicht die Gefahr, dass Vorstellungen geschaffen werden und denen nachgehangen wird.
Die Gefahr ist ganz klar da und man kann dem sehr einfach auch erliegen und mir ist das auch passiert. Ich würde es nicht generell ablehnen, sich mit anderen Wegen zu beschäftigen, weil es gibt Ähnlichkeiten, es gibt Parallelen und die können sehr, wenn man jemanden findet, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat, bei mir war das zum Beispiel ein Buch von Susan Siegel, was mir unglaublich geholfen hat, und zwar sowohl im Jahr 2000 direkt, es hat mir quasi geholfen, nicht verrückt zu werden damals, und es hat mir jetzt nochmal geholfen, weil ja nochmal eine Veränderung geschehen ist. Ich habe mich da sehr wiedergefunden. Auch wenn sie letztendlich ein völlig anderer Mensch ist und viele Dinge anders sagen würde, als ich die sage, weiß ich, dass sie von derselben Sache redet. Was du gesagt hast, jeder Weg ist absolut einzigartig. Und man endet immer nur im eigenen Weg sozusagen. Das ist das einzige Seligmachende, der eigene Weg. Es gibt nichts anderes. Also man kann sich inspirieren lassen, aber niemand nimmt einem das ab, den eigenen Weg zu gehen. Und nur der eigene Weg kann so etwas wie Freiheit oder Erlösung bringen.
Was sagst du zu der Aussage, jeder Weg ist Aufschub?
Wenn wir raumzeitlich denken und reden, wie jetzt zum Beispiel, dann ist der Weg da. Er wird erfahren, er ist real. Gleichzeitig ist es ein riesengroßer Witz. Gleichzeitig gibt es überhaupt keinen Weg. Sondern das Absolute, die Erleuchtung, fängt nie an. Und die hört auch nie auf. So ist es, dass all dies, das ist alles jetzt und nichts ist davon ausgenommen. Das Absolute ist jenseits von Dualität, jenseits von Einheit. Ich finde es ein Irrtum zu sagen, dass das ein Einheitserfahren sein muss, weil sonst hätte Gott riesengroße Lücken überall. Er wäre überall da nicht, wo Dualität erfahren wird. Und das ist ein Riesenirrtum. Dualität ist genauso Gott wie Einheitserleben. Es gibt nur das. Es gibt nur das. Es gibt nur Gott. Nur.
Ich glaube, die Aussage, dass jeder Weg Aufschub ist, die zielt irgendwie dahin, dass man sich vorstellen kann, ich bin auf dem Weg und das muss noch passieren und das ist noch nicht. Und wenn das sein wird, dann wird es eben ganz gut sein.
Kenne ich alles, passiert auch immer noch, aber spielt keine Rolle. Und tatsächlich geschehen gewisse Dinge scheinbar in der Zeit, die aber immer wieder auf das absolut Zeitlose deuten und immer wieder dahin zurückführen. Und das ist paradox und für den Verstand, das ist nicht zu verstehen. Es ist beides gleichzeitig. Der Weg ist das Ziel, ist das Absolute und doch kann man ihn auch als Zeitablauf verstehen und sehen und dann denken, da fehlt was. Da kommt noch was. Aber so ist es ja auch. Es kommt noch so viel. Mein Weg, dieser Weg hier, ist erst zu Ende, wenn dieser Körper stirbt. Und was dann ist, okay, das weiß ich nicht. Ist auch nicht wichtig. Aber so sehe ich meinen Weg. Ich unterscheide auch nicht mehr zwischen einem spirituellen Weg oder einem normalen Weg, Lebensweg. Das ist der Weg. Der Weg ist das Leben. Dieses ganze Leben. Das ganze Leben ist der Weg. Und da geschieht immer Entwicklung, immer Veränderung, auf welcher Ebene auch immer.
Es gibt nur Bewegung, Veränderung, darum gibt es praktisch auch keine Dinge. Weil ich meine, das sieht jetzt aus wie eine Kamera, aber im Grunde ist das auch eine Bewegung, ein Fluss.
Das ist alles leer. Das weiß sogar die Quantenphysik. Weiß die Quantenphysik. Sehr genial. Also ich habe da mal neulich ein Video gesehen, das ist so erstaunlich, was in der Wissenschaft schon bewiesen ist von diesen spirituellen Phänomenen quasi, was dadurch verstehbar wird. Satsang. Also man kann Satsang quantenmechanisch verstehen und plötzlich weiß man, dass es funktioniert. Man kann das quasi beweisen in gewisser Weise. Es ist gleichzeitig Form und Leere. Gleichzeitig. Form und Leere. Beides.
Und Fülle.
Wenn Fülle erfahren wird, auch Fülle. Es ist die Frage, was erfahren wird. Hier ist die Erfahrung vorherrschend Leere. Aber diese Leere ist belebt. Das ist schön. Das ist nicht, keine unangenehme Leere. Keine Angst oder so. Es ist Freiheit. Es ist wunderbar. Wunderschön.
Du hast eben im Gespräch vorher Karenz erwähnt. Ist das jemand, mit dem du sehr in Resonanz warst oder bist? Oder?
Er hat mich vor ein paar Jahren sehr inspiriert. Ich war sehr lange im Rückzug, habe nur für mich gelebt, gar nichts nach außen gemacht, spirituell nicht gearbeitet oder nichts veräußert. Gegeben sozusagen. Und da habe ich seine Videos irgendwann für mich entdeckt. Und das hat mir sehr viel gegeben, weil ich auch spürte, dass da etwas zu dem Zeitpunkt war, was sich mir noch nicht erschlossen hatte in gewisser Weise. Ich würde das gerne ein bisschen dann erzählen. Also das geht um den Zeitraum vom Jahr 2000 bis 2012. In dieser Zeit war ich in gewisser Weise identifiziert mit Bewusstsein, identifiziert mit unpersönlichem Bewusstsein. Es gab eine Art unpersönliche Identifikation. Das kann man sich vielleicht nicht richtig vorstellen. Es ist sehr subtil und absolut nicht sichtbar für denjenigen, der das erlebt. Derjenige, also ich habe gedacht, das wär's, das ist alles, das ist Erleuchtung und es hat sich auch super angefühlt und trotzdem war ich identifiziert mit dem Unpersönlichen und hatte das Persönliche abgespalten. Es gab eine Abspaltung des Persönlichen. Und Karl Renz hat in einem seiner Talks genau das aufgegriffen und genau diese Problematik auch ganz präzise, wie er es in seiner unnachahmlichen, witzigen Weise tut und getan hat, dass das einfach nur die andere Seite der Medaille ist. Persönliches Bewusstsein, unpersönliches Bewusstsein ist toll, aber ist es letztlich nicht, weil es einfach nur der andere Pol ist, des Bewusstseins. Und dass die eigentliche Transzendenz noch weiter geht. Dass sowohl persönliches Bewusstsein als auch unpersönliches Bewusstsein quasi erscheint in etwas noch subtileren. Das wird jetzt bei mir als Zeugengewahrsein erfahren, seit 2012. Und ich würde das auch nicht mehr persönlich oder unpersönlich nennen, denn das umfasst beides. Beides erscheint hier. Also es erscheint persönlich, die Person erscheint vollständig, darf so sein, wie sie ist. Gleichzeitig ist dieses Gefühl des Nichthandelns permanent da, also das unpersönliche Bewusstsein. Und das Ganze erscheint in dem permanenten Zeugengewahrsein. Und dann kann man noch einen Schritt weitergehen, und das macht ja Karl Renz auch, und sagt, das ist es auch noch nicht. Weil wenn der Zeuge wahrgenommen wird, ist es immer noch einer zu viel. Okay, das ist aber nicht so mein Weg. Ich bin immer da, wo ich bin. Also ich schaue, was weiß ich ständig. Das, für mich ist auch nur entscheidend, was ständig ist. Ich habe auch kurzzeitige höhere Zustände erlebt. Einheitserfahrungen, Absolutheitserfahrungen, mehrere gemacht. die allerdings für mich nicht den Wert haben, wie das, was immer ist. Das, was kommt und geht, das ist, ja, das ist eine Erscheinung.
Was immer ist, kann man das beschreiben als Hintergrund, Stimmung oder als das, wo alles drin erscheint oder wie?
Das, worin alles erscheint, das ist eigentlich ganz gut. Leere, also hier bei mir, ich erfahre es als Leere, aber das ist eigentlich auch nur ein Wort. Es ist wirklich die Öffnung oder der Raum, in dem alles erscheint. Wobei es kein Raum ist. Auch Raum erscheint darin und auch Zeit erscheint darin, alles erscheint darin.
Nennst du, was du anbietest, Satsang?
Ja. Es ist eine gewisse Berufung geschehen in diesem Jahr. Ich habe seit 1988 habe ich einen Guru, einen Meister, Satya Sai Baba. Und dieses Jahr hatte ich das Gefühl, er ist ja 2011 verstorben, hatte ich das Gefühl, als wäre dieser Guru, der äußere Guru, endgültig nach innen gewandert, hier in das spirituelle Herz. Und in dieser Erfahrung davon kamen gewisse Botschaften, kann man das fast nennen, die sehr rührend waren. Die, immer wenn was kam aus der Richtung, da lag ich heulend in der Ecke. Es ist absolut umwerfend, wenn da eine Information kommt aus von Gott sozusagen. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist, als ob Gott spricht, selbst, als ob Gott Worte einem sagt. Und das ist unglaublich. Und da kam die Information, ich muss oder ich soll veräußern, ich soll geben, weil nur dadurch der Weg weitergehen kann. Auch für mich. Und das ist, sozusagen, ist mein Weg. Wurde mir irgendwie, das hört sich so blöd an, aber es ist irgendwie so. Es ist irgendwie gekommen, die Information. So ähnlich wie diese Marionette-Geschichte damals gekommen ist. Es ist intuitiv, ein intuitives Erfassen von Informationen.
Ja, einfach von dem, was passieren soll. Was
ja, genau. Dann, ne? Was genau, was ansteht und was. Und ich habe das auch schon im Jahr 2000 so erfahren. Ich habe da auch schon Satz angegeben, eine Zeit lang. Ich habe das immer als etwas sehr Schönes erlebt. Also ich habe die wenigen Satzangs, die ich gemacht habe, habe ich immer sehr, sehr genossen. Schon immer. Auch wenn ich damals überhaupt als sogenannter Lehrer überhaupt nicht reif war und da auch viel Unsinn geredet habe und alles Mögliche. Und trotzdem habe ich es sehr genossen, schon damals. Und jetzt ist es noch viel klarer und jetzt ist es wirklich so weit, dass ich spüre, dass es voll in Ordnung ist.
Wie läuft es praktisch ab? Die Leute sind da und stellen Fragen oder sie
momentan
sind schweigen zusammen oder wie?
Da gibt es keine Regeln. Momentan habe ich Kontakte über Skype, also Video, Einzelgespräche und über Telefon. Und ich würde mich sehr freuen, wenn irgendwann richtige Gruppensatzungen möglich sind, passieren. Wobei ich das nicht mehr mache, dass ich da selber Flyer mache und da irgendwas bewerbe und so. Das muss sich ergeben irgendwie. Und ich halte mich da eher zurück und schaue, was passiert einfach.
Wo bist du räumlich?
Lüneburg. Und Hamburg wäre mal eine Möglichkeit für mich, da mal Satsang zu geben. Aber das, wie gesagt, das muss, wie Susan Siegel hat das so schön gesagt, es passiert, wenn es offensichtlich ist. Und noch ist es nicht offensichtlich, aber es wird wahrscheinlich irgendwann passieren. Und da freue ich mich jetzt schon drauf.
Es gibt bei den spirituellen Lehrern so ein bisschen zwei Strömungen, finde ich. Die einen nennen sich Satsang-Lehrer oder das, was sie anbieten, Satsang. Und das andere kommt so mehr aus dem englischen Raum, wird aber von vielen jüngeren Menschen hier übernommen, dass sie sich als Non-Duality-Speaker oder Nicht-Dualitätssprecher sehen. Ja, siehst du da einen Unterschied oder ist dir das nicht aufgefallen bis jetzt?
Ja, doch, mir ist das auch aufgefallen. Und also ich bin ganz klar in der Satsang-Ecke zu Hause. Ich kann mit diesen Talks, das sind ja auch so, oder ja, also ich denke, das kommt so Tony Parsons aus der Richtung. Hat mich auch fasziniert, hat mich mir auf Sachen angeschaut, aber es passt nicht zu mir. Ist einfach für mich unpassend. Ich finde es auch, aus meiner Sicht ist es einfach schwierig oder unpassend, die sogenannte Story völlig auszublenden. Weil das, wir sind unsere Story. In meiner Sicht, wir sind unsere Story und die ist erst zu Ende, wenn das hier zu Ende ist. Dann ist die Story zu Ende, vorher nicht. Und man kann das dann, man kann viel ignorieren oder auch, ich sage das vielleicht deshalb auch, weil ich ja auch selbst meine Person ignoriert habe. Ich habe selber abgespalten. Ich will dir nichts unterstellen, was ich weiß nicht, was andere machen. Ich habe abgespalten und den Fehler mache ich kein zweites Mal. Und für mich ist der menschliche Weg, das menschliche Leben ist so individuell und so einzigartig. Das ist so kostbar, die sogenannte Geschichte. Ich möchte das auch gar nicht so Story nennen, weil es für mich abwertend klingt. Die Geschichte eines Menschen ist etwas Heiliges, weil sie absolut einzigartig ist. Es gibt keinen Menschen, der dasselbe erlebt wie jemand anders. Es ist absolut immer neu. Und das finde ich ein absolutes Wunder. Und ich erzähle gerne von meiner Geschichte, Menschen, die es hören wollen. Und ich höre mir auch gerne die Geschichten von anderen Menschen an. Und natürlich ist da die Gefahr drin, sich davon blenden zu lassen und sich selbst dabei zu vergessen. Aber, mein Gott, ich habe so viele verschiedene Leute mir schon genau angeguckt und ich bin immer nur bei mir gelandet. Es geht gar nicht anders, es passiert automatisch. Man kann sich selbst nicht entfliehen. Und da kann man tausendmal sich andere Geschichten angucken. Am Ende landet man immer bei dem, was man wirklich selber weiß. Und es kann auch, ich habe es auch als anregend empfunden. Ich habe mal mehrere Ken Wilber Bücher gelesen und die sind manchmal wirklich sehr, sehr verkopft, teilweise. Also es gibt sehr schöne Bücher, die nicht so sind und es gibt andere, die sind fast nur im Konzept. Und die Auseinandersetzung mit diesen Konzepten hat mich mehr zu mir selbst gebracht. Ich habe mich intellektuell damit auseinandergesetzt und habe auf eine merkwürdige Art und Weise immer mehr zu mir selbst gefunden in der Auseinandersetzung. Das ist auch ein Effekt, der passieren kann. Es muss nicht sein, dass man sich darin verliert. Und deswegen, weil ich das Satsang als eine Möglichkeit sehe, alles zu integrieren, alles. Auch die persönliche Geschichte und auch da zu schauen, was erlebt ein Mensch, wo braucht er Hilfe, wo ist er gerade. Das ist so wichtig, dass ich das andere als einseitig empfinde.
Also wenn jemand zu dir kommt und ganz, ich sage jetzt mal banal in Anführungsstrichen, Fragen stellt zu seinem ganz normalen Leben, beantwortest du die auch? Oder gehst du?
Nein. Also das, ich bin keine Lebensberatung in dem Sinne. Ich würde immer den Fokus desjenigen auf das Zentrum richten. Also wer erlebt das? Wer hat jetzt, sagen wir mal, der Mensch fragt mich jetzt, wie er seine Beziehung auf die Reihe kriegt. Dann würde ich immer die Aufmerksamkeit erstmal auf das Zentrum richten. Wer erlebt das? Und was hast du davon, wenn du deine Beziehung auf die Reihe kriegst? Warum willst du das? Also, oder wer will das? Nicht warum. Warum sind immer, das ist blöde. Aber wer? Wer ist es, der das will? Aber natürlich erstmal ist wichtig, sich einzufühlen in den Menschen. Total einzufühlen. Und den wirklich so zu nehmen, wie er ist. Und natürlich kann das auch, ich helfe auch ganz konkret in weiter, es ist manchmal auch unumgänglich. Es gibt Situationen, wo eine konkrete Hilfe sein muss. Da nützen auch die, wer erlebt das jetzt, Fragen nichts dann. Dann braucht man konkrete emotionelle Unterstützung, dass man eben nicht noch mehr in die Verzweiflung kommt. Das kann man so pauschal, kann ich das nicht sagen. Aber ich empfinde meine Arbeit so, dass sie alles integrieren möchte. Ob das dann gelingt, ist eine andere Frage.
Was ist der Unterschied zwischen spirituellen Lehrer und Therapeuten?
Der Therapeut arbeitet, lassen wir mal die transpersonalen Therapeuten raus, also der normale Therapeut arbeitet in der persönlichen Ebene, ist sozusagen auf persönliche Verbesserung oder persönlich verbessertes Funktionieren ausgerichtet. Der spirituelle Lehrer lässt die Person erstmal, wie sie ist, und macht klar, dass in der persönlichen Verbesserung keine Befreiung liegen kann. Allerdings ist es so, wenn die Beeinträchtigung im persönlichen Bereich so stark ist, dass zum Beispiel durch intensive Traumata oder psychische Krankheiten überhaupt es nicht möglich ist, den Blick auf das Zentrum zu richten, dann muss erstmal da natürlich interagiert werden, eingegriffen werden, interveniert werden, durch gezielte Traumatherapeuten, es gibt auch spirituelle Therapeuten mittlerweile, es gibt Satsang-Lehrer, die das verbinden miteinander, Heilarbeit, was auch immer da ansteht. Das ist absolut kein Widerspruch. Und ich denke auch, dass ein verantwortlicher spiritueller Lehrer auch genau das dann empfiehlt und auch dann jemand woanders hinschickt, wenn er selbst sich dafür nicht kompetent hält. Und ich bin bei was Traumata angeht überhaupt nicht kompetent. Habe ich nicht selber gehabt. Ich kann was zu Depressionen sagen, weil das habe ich selber noch und nöcher erlebt. Da bin ich kompetent aus eigener Erfahrung. Da kann ich helfen, wenn Menschen mit Depressionen zu mir kommen. Aber Traumen zum Beispiel schicke ich woanders hin. Wenn es so schwer ist, dass ein direktes Arbeiten ins Zentrum nicht möglich ist.
Was ist der Unterschied zwischen Ego und Individualität?
Individualität ist eben dieser einzigartige Lebensweg, den jeder geht. Der ist absolut individuell. Der kann alles umfassen. Auch Identifikation. Und Ego ist Identifikation. Also, wenn ich mich für etwas halte, was permanent erscheint. Also ich erlebe, dass ständig der Körper erscheint jeden Tag und irgendwann halte ich mich für den Körper. Dann bildet sich das sogenannte Ego als eine Identifikation mit einer Erscheinung. Es gibt in meiner Erfahrung verschiedene Ego-Hüllen, also Ego-Ebene. Es gibt die grobstoffliche Identifikation, die feinstoffliche Identifikation, was auch als Traumkörper erfahren wird, das ist also das Traumerleben. Und es gibt letztlich die Zeugenidentifikation, die ich vorhin schon kurz beschrieben hatte, die darin besteht, dass sich der Zeuge getrennt fühlt vom Bezeugten. Wobei das eine sehr, sehr subtile Identifikation ist. Aber es ist eine. Und das sind alles Ego-Hüllen, Ich habe das in einem meiner Videos Aggregatzustände des Bewusstseins genannt. Wasser als Eis, als flüssiges Wasser und als Wasserdampf. Bleibt immer Wasser. Und diese Formen des, also immer das Absolute will ich damit sagen, und die Formen des Wassers, die Aggregatzustände, die erscheinen als Identifikation. Also ich halte mich dann für das Eis. Und habe vergessen, dass ich aber ein weites Wasser bin. Und bei dem Dampf genauso, Wasser genauso.
Kann man was dafür tun, dass Identifikationen wegfallen?
Das sieht so aus, ja. Das sieht so aus, aber also ich kann nur sagen, was ich erfahren habe, und das ist eine fast verzweifelte, aufrichtige Suche nach Erleuchtung, nach Erlösung vom Ego. verzweifle geradezu, weil ich durch meine Krankheit, durch wiederholte Depressionen, massiv in die Enge getrieben wurde vom Schicksal von Gott. Und es irgendwann ich hatte keine Wahl mehr, ich habe es nicht geschafft, mich umzubringen. Es gab keine Wahl mehr. Und dann habe ich irgendwann gesagt, na gut, wenn ich mich schon nicht töten kann, wenn ich nicht in die Dunkelheit fliehen kann, dann will ich ins Licht. Und dann will ich Erlösung. Und ich will diese Krankheit überwinden. Und so fing ich an zu suchen. Und kam dann relativ schnell mit meinem Meister in Berührung. Das war 1988. Und ab da entwickelte sich eine intensive spirituelle Suche. Ein Meister-Schüler-Verhältnis, welches über Träume hauptsächlich gelaufen ist. Also ich bin meinem Meister in Träumen begegnet. Nur einmal wirklich, also physisch in Indien. Das eigentliche war über die Träume. Und es ging 12 Jahre, diese intensive Suche. Und die letzten 2 Jahre von 1998 bis 2000 waren im Grunde bestimmt von einem ganz, ganz großen Wunsch, einem ständigen Gebet. Gott, schenk mir endlich die Erleuchtung. Ich will dieses Ego überwinden. Ich will die Wahrheit wissen. Und das war so intensiv, dass ich bei jeder Sternschnuppe, die ich gesehen habe, hatte ich nur noch diesen Wunsch. Und habe nur noch das immer gesagt. Ich habe nur noch, Gott, ich will. Du kannst mir mein Leben nehmen, du kannst mir alles nehmen, du kannst mich töten, du kannst alles machen, aber lass mich, erlöse mich von dem, worunter ich leide. Ich habe immer gewusst, dass irgendwas falsch ist. Irgendwas hat sich total falsch angefühlt. Und dann, scheinbar, ich glaube nicht, dass das kausal ist, aber ja, man kann sagen, ich bin erhört worden. In gewisser Weise. War ja nicht. Es ist ein Schritt Transzendenz geschehen. Eine Teiltranszendenz. Keine totale Transzendenz, eine Teiltranszendenz. Die ich aber irrtümlicherweise am Anfang als totale Transzendenz eingeordnet habe, fälschlicherweise. Die sich aber schon sehr befreiend angefühlt, also sehr, sehr befreiend. Das war ein komplett anderes Leben. Von einem Moment auf den anderen. Und habe ich dafür was getan? Ich habe aufrichtig gesucht. Ich habe verzweifelt gesucht. Ja. Aber ob das dazu geführt hat, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich weiß es einfach nicht.
Aber jetzt im Nachhinein würdest du sagen, auch damals war schon keiner da.
Wenn ich mich versuche zu erinnern an mein Ego, dann geht das nicht. Es geht nicht. Ich weiß, dass ich mich anders gefühlt habe, aber das ist mehr so eine reine Erinnerung. Es ist keine gefühlte Erinnerung. Wenn ich mich jetzt erinnere, dann scheint es so, als ob da niemals jemand gewesen wäre. Also niemals war da jemand, der eine Wahl hatte. Ich habe das gerade jetzt gestern nochmal gewisse Sachen erinnert aus der Zeit vor dem Jahr 2000. Und ich hatte auch damals überhaupt keine Wahl. Ich habe es nur geglaubt. Ich habe nur das Gefühl gehabt, ich hätte eine Wahl und ich hätte es alles und ich habe es vermasselt oder ich schaffe das oder ja, so war mein Leben damals, aber ich weiß heute, dass das nicht wahr ist, dass das eine Täuschung ist.
Damit hast du die Fragen am freien Willen auch schon beantwortet.
Ja, wobei es ist, auch da würde ich sagen, es ist ja die Polarität, alles ist vorbestimmt und gegenüber freier Wille, ich habe die freie Wahl. Und für mich ist die Wahrheit immer polar, also es ist paradox. Also beides gilt, beides ist wahr. Es ist sowohl alles vorbestimmt als auch freier Wille. Zumindest, und wenn es nur ein gefühlter freier Wille ist. Aber das ist kein Widerspruch. Ich habe häufig das Gefühl, dass ich einen freien Willen habe. Und in gewisser Weise benutze ich den auch. Aber gleichzeitig ist die totale Klarheit darüber da, dass das eben auch nur eine Sichtweise ist und die andere genauso wahr ist. Also beides zusammen macht letztlich die Ganzheit. Die Totalität ist beides gleichzeitig.
Also ich würde das Gegensatzpaar anders beschreiben. Ich würde sagen, da ist freier Wille und alles passiert einfach nur. Also
ja.
Ob vorbestimmt oder nicht,
ja, okay. Weiß ich nicht. Ist schöner, stimmt, hast recht. Ist wunderbar, genau. Ja.
Alles genau. Passiert einfach.
Ja, der freie Wille passiert eben auch im Rahmen dieses Geschehens. Genau.
Wille passiert auf jeden Fall, ja, aber absolut. Wenn da keiner ist, der ihn besitzt,
ja.
Also unter Wille verstehe ich, da kann einfach eine Energie sein, eine ausgerichtete Energie. Ja. Das will ich, das sicher jetzt am Herzen, das soll genau. Jetzt, da stecke ich jetzt alle Energie rein, dass das so ist oder so wird, wie ich das gerade fühle, aber muss ja nicht persönlich sein, ne? Das ist einfach Energie, genau. Die im Moment passiert.
Ja, und ich erfahre es so, dass ich keinen Einfluss auf meinen Willen habe. Also, wenn da Wille ist, dann ist er da und dann wird er eventuell umgesetzt oder auch nicht. Aber welcher Wille wann erscheint, das passiert, da ist kein Einfluss. Das ist wie alles andere auch. Aber Wille erscheint und auch das Gefühl, was entscheiden zu müssen und auch Entscheidungen erscheinen, alles, das ist alles völlig normal. Und gleichzeitig ist da immer dieses Bewusstsein, dass das alles nur erscheint und alles passiert und da ist niemand, der das macht. Also ich kann eigentlich überhaupt nichts ausschließen, weil alles eben erscheint. Der Zeuge ist unendlich geduldig. Man sagt ja mal, Papier ist geduldig, aber der Zeuge, das Bewusstsein, das absolute Bewusstsein ist unendlich geduldig. Alles darf darin erscheinen. Alles.
Anscheinend hat es an allem Spaß, sonst wird es nicht erscheinen.
An dem, was erscheint, hat es irgendwie scheinbar, ja, Spaß. Es erscheint einfach und es ist immer irgendwie ist es immer auf der Schmerz, also ich habe nun wirklich viele Depressionen schon erlebt und häufig kann man es, wenn man drinsteckt, nicht fühlen, aber ich weiß, dass das ganz intensive Phasen meines Lebens waren. Und wenn die auch ständig vom sich selbst auslöschen wollen, bedroht waren sozusagen, was ja nie funktioniert hat, aber es war trotzdem eine gefühlte Bedrohung und es war fürchterlich, aber trotzdem waren das fast die intensivsten Zeiten meines Lebens. Und die hatten eine ganz merkwürdige Schönheit. Ich bin kein Masochist, aber ich weiß ja auch nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich möchte auch nicht Menschen, die gerade leiden, da negativ berühren. Es ist fürchterlich. Aber es ist, finde ich auch, es kann sehr wichtig auch sein, sich zu öffnen dafür, dass alles zwei Seiten hat. Auch der Schmerz hat eine positive Seite und nicht nur eine negative.
Auf deiner Webseite benutzt du auch Sanskrit-Begriffe, wie zum Beispiel Tat. Hast du da irgendwie eine Neigung zu? Oder?
Ja, absolut. Also ich würde sagen, ich bin wiedergeborener Inder. Ich habe keine konkreten Erinnerungen, aber ich habe einen zutiefst indischen Meister. Und ich habe das Gefühl, dass ich diesem Meister nicht zum ersten Mal begegnet bin. Dass das eine längere Geschichte schon ist zwischen ihm und mir. Und ich habe das Gefühl, rein intuitiv, dass ich mindestens zweimal schon in Indien gelebt habe. Ich weiß, das eine ist gekommen durch eine hellsichtige Frau, die mir das beschrieben hat. Die hat mir gesagt, ich wäre mal eine Frau gewesen in Indien, eine Brahmanenfrau. Und da wäre ich nicht sehr nett gewesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Was ich so fühle, ist mehr so die männliche Inkarnation. Und das muss was in Richtung Yogi oder Sadhu gewesen sein. Wo ich also sehr auf der Suche auch nach Erleuchtung war. Und auch Sanskrit-Worte mein Leben quasi bestimmt haben. Mantren. Das Patanjali-Mantra ist mir unheimlich vertraut. Ich habe das seit kürzlich entdeckt und ich kenne dieses Mantra seit weiß ich nicht wie lange. Ich habe keine Ahnung, wann diese Inkarnation war, aber es ist einfach bekannt und das ist wunderschön. Gewisse Worte wie Sahasrara ist das Kronenchakra, die, wenn ich das Wort nur denke oder ausspreche, dann antwortet das hier oben. Also da ist was Indisches, ich bin halber Inder, sage ich mal. Und ja, ich habe Beziehungen zu manchen Worten, ja. da ist eine Beziehung da zu dem Wort. Auch zu Tat. Tat ist wunderschön, weil es einfach nichts enthält. Es ist übersetzt das. Und ich finde Tat noch schöner, weil ich eben, weil es mir fremder ist vielleicht auch. Das ist schon wieder so ein Pronomen und das ist irgendwie so das und das, 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 was, das. Tat ist Tat. Ja.
Warst du in diesem Leben auch in Indien?
Ja, aber nur ganz kurz. Weil mich da auch mal wieder eine Depression erwischt hat. Mitten in Indien. Ja, das war länger geplant, aber ich habe es nicht geschafft, da zu bleiben. Ich war im Ashram von Satya Sai Baba und habe nicht das Vertrauen aufbringen können, in dem Moment da, mich da hinzugeben und da zu bleiben. Ich habe Angst gekriegt, dass ich da sterben würde. Und obwohl ich das eigentlich wollte, aber in dem Moment wollte ich es dann doch nicht. Dann bin ich nach Hause geflogen wieder. Nach einer Woche ungefähr. Es war leider nur sehr kurz. Aber ich hab ihn gesehen und er hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Er strahlte auch damals aus. Und das habe ich trotz meiner depressiven Verstimmung, also es war damals, ich war dann nur am Anfang der Depression, aber ich war trotzdem total zu. Und trotzdem habe ich diese Coolness, also ich habe ihn immer als cool erlebt. Also das ist die ultimative Coolness. Wie er da durchs Ashram läuft und das ist. Und er strahlt die Botschaft aus, es gibt in diesem Universum kein Problem. Es gibt kein Problem. Und das ist ein Gefühl, es ist einfach es ist so wunderschön und bunt. Es ist einfach, ja. Es gibt kein Problem. Absolut gesehen. Relativ gibt es die ganze Welt voller Probleme.
Aber wenn es absolut kein Problem gibt, dann sind das andere eigentlich auch keine Probleme mehr. Also
eigentlich nicht, nee. Eigentlich nicht. Nur solange man das Relative für wahr hält. Wenn man es für wahr hält, dann ist die ganze Welt voller Probleme. Wenn ich die sogenannte Realität als Traum erfahre, ständig als Traum erfahre, dann gibt es nur noch geträumte Probleme. Die natürlich im Traum auch real sind, in ihrer Traumhaftigkeit. Aber es ist ständig klar, dass das alles nur geträumt ist.
Wer träumt es?
Ja gut, das ist immer so diese Analogien und so. Versagen immer irgendwann. Wer träumt das? Das Nichts, die Leere. Der Traum erscheint im Nichts. Im absoluten Nichts. Ja, so würde ich das sagen, im absoluten Nichts.
Berührt dich, was so in der Welt passiert, oder nimmst du es gar nicht wahr? Also was man so.
Sehr, das berührt mich manchmal so sehr, dass ich die Nachricht nicht mehr gucken kann. Weil ich bin ja Mensch, ich bin Person, ich bin hier. Und ich bin verletzlich als Körper, als lebendes Wesen. Und es ist schlimm, was mit anderen Menschen und lebenden Wesen, Tieren passiert auf der Welt. Das ist fürchterlich. Da ist sehr viel Schmerz momentan und Anteilnahme, ja.
Und da kann auch ein Impuls passieren, irgendwie aktiv zu sein,
ja.
Oder zu werden. Oder
kann kommen, ja. Wobei das weniger bei mir eigentlich ist. Also meine Arbeit ist mehr auf der spirituellen Ebene sozusagen. Ich wende mich gezielt dem Positiven, dem Göttlichen zu, weil ich damit Resonanz aufnehme. Und ich habe das Gefühl, dass durch die Liebe, durch die Gottesliebe, dass ich alles als göttlich erkenne, auch das Schlimme, dass dadurch ich das Beste für diese Welt tue bereits. Indem ich das lebe, indem ich es ausstrahle, indem ich es mitteile, indem ich darüber rede. Das ist mein Weg, damit umzugehen. Der Kampf ist nicht meine Sache. Weil der Kampf immer nur zu noch mehr Kampf führt.
Ja, aktiv werden muss ja auch nicht immer Kampf sein.
Genau, also aktiv werden kann auch dann irgendwo anders auch passieren. Ramana hat auf seine Weise, Ramana Maharshi hat auf seine Weise das absolut Beste für die Welt getan, indem er einfach da gesessen hat und seine Liebe verstrahlt hat in die ganze Welt. Und sie haben ihn noch angegriffen dafür, haben gesagt, wieso machst du nichts? Warum fährst du nicht nach Europa? Warum hältst du keine Reden? Und er hat ihnen immer versucht zu erklären, dass das schon das Beste ist, was er tun kann.
Wir sind jetzt hier in Berlin, das Forum Erleuchtung, der Kongress findet statt, der erste Morgen ist vorbei. Wie fühlst du dich so unter anderen Lehrer, Lehrerinnen?
Sehr gut. Ich habe mich sehr auf dieses Event gefreut. Und es ist ein Raum, in dem ich endlich alle Masken fallen lassen kann. Ich kann total das sein, was ich bin. Ohne komisch angeguckt zu werden oder ohne für verrückt gehalten zu werden. Ich kann Menschen anstarren, ich kann mit ihnen in Satz angehen, indem ich ihnen in die Augen schaue, ohne dass das falsch verstanden wird. Ich kann schweigen, ich kann reden. Es ist wunderschön. Es ist totale Freiheit. Ich erlebe das als totale Freiheit. Die heutige erste Session habe ich als sehr schön für mich empfunden, weil es keinen Grund gab, irgendwas zu sagen. Und das habe ich als sehr schön empfunden. Ich kann unheimlich viel sammeln, wenn es passiert, dann kann ich Leute an die Wand reden. Und heute war Schweigen und das war so schön. Es gab nichts zu sagen. Es ist was Wundervolles. Ich habe es letztes Jahr zum ersten Mal erlebt, das Forum Erleuchtung, und es hat auch mitgeholfen, mich aus meinem Rückzug wieder zurück ins Leben, ins Schaffen, ins Geben zu holen. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, für das Forum Erleuchtung.
Wie siehst du andere Menschen? Siehst du da eine leere Hülle oder Formen oder Energie oder Menschen mit ihrer Geschichte?
Ich würde sagen, ich sehe sie auf mehreren Ebenen. Ich sehe sie im Grunde, wie ich mich selber sehe. Als Person, und ich sehe sie auch gleichzeitig als Lehrer. Als jenseits von der Person. Ich habe das Gefühl, ich sehe immer mich selbst im Außen. Und deswegen empfinde ich dieselbe Leere im Außen, wie sie auch hier erfahren wird. Vielleicht irgendwie subtiler, irgendwie ferner. Aber es ist ein Gefühl von, wenn ich mit Menschen rede, ist ein Gefühl von Alleinsein auch da. Also von leerem Gerede, es ist leer, es ist alles leer. Es passiert nichts in Wahrheit. Und doch ist da dieser ganze Mensch mit seiner Geschichte, und das ist was Wunderschönes. Und gleichzeitig ist es leer. So würde ich es beschreiben.
Und macht es im Kontakt einen Unterschied, ob da ein Mensch ist, der das ähnlich sieht, oder ob da jemand ist, der felsenfest davon überzeugt bin, ich bin und ich mache? Mhm. Und macht das für dich im Kontakt einen Unterschied?
Nicht von der gefühlten Wertigkeit. Für mich ist jeder Mensch gleich viel wert, und auch nicht nur alle Menschen, sondern alles. Alles ist für mich gleich wert. Alles ist gleichwertig. Da nicht, aber es kann gewisse Komplikationen geben, wenn jemand darauf beharrt und mich dann in Diskussionen verwickeln will, die ich gar nicht führen will, oder ja. Und natürlich ist es für mich unglaublich entspannend, wenn ich mit einem Menschen rede, der da auch ist oder ähnlich ist, an einem ähnlichen Punkt, oder wo ein blindes Verstehen da ist. Das habe ich öfter schon erfahren. Also es ist einfach, man muss dann auch gar nicht mehr reden, man sitzt nebeneinander und es ist einfach klasse. Es ist einfach wunderbar. Und da gibt es keinen Grund für irgendwas dann. Ja, es ist ein Unterschied. Aber wie gesagt, kein Wertender. Absolut kein Wertender.
Wie lebst du jetzt? Ziemlich zurückgezogen oder wie? Oder hast du auch viele Kontakte?
Ich komme ja aus dem Rückzug. Ich komme sozusagen aus einer Art Zen-Küche. Ich habe sozusagen fast zehn Jahre Kartoffel geschält, wenn man so will. Das ist ja so eine Zen-Anekdote. Und das, ja, jetzt kommt immer mehr Kontakt, immer mehr. Über das Internet momentan. Das meiste läuft über Facebook, YouTube, Google Plus und so weiter. Ich nutze also moderne Medien massiv. Aber auch über das Forum Erleuchtung sind viele Kontakte entstanden, viele schöne Freundschaften auch und Begegnungen. Da kommt was in Gang. Und ich lebe jetzt viel öffentlicher als noch vor ein paar Jahren.
Und du hast erwähnt, du gibst also auch Sessions praktisch über Skype. Mhm. Mit Video oder?
Beides, was gewünscht ist. Also wenn jemand die Kamera nicht will, dann kann man auch so sprechen, einfach über Skype. Was macht Sinn dann bei Auslandgesprächen, ja, weil es ja kostenfrei ist. Und Telefon ist halt auch möglich. Im Inland ist es ja auch alles kostenfrei. Also Flatrate ist ja eigentlich überall fast immer.
Und selbst wenn du den Menschen nicht vor dir siehst, irgendwie, da kommen dann die richtigen Worte oder die richtigen Reaktionen.
Die richtigen sind, weiß ich nicht. Ich habe bisher ein positives Feedback gekriegt von meinen Begegnungen mit anderen Menschen und es war sehr schön. Und ob das die richtigen Worte sind, es ist schon, ich erlebe das schon als ein Zusammenschwingen, selbst am Telefon. Es geschieht eine Verbindung, auch wenn man den anderen gar nicht sieht. Die ist auf jeden Fall da. Man kann auch sogar am Telefon, ich habe es neulich wirklich auch gemacht, in Stille sein. Und es macht was. Es ist, ja, es bringt eine Tiefe rein. Und ich habe dann erlebt, dass das Gespräch auch dann, ja, gewisserweise leichter war, klarer war. Es ist natürlich ideal, direkt sich zu begegnen. Das ist das Allerbeste. Das ist nicht zu toppen, die direkte Begegnung. Ob das nun in der Gruppe ist oder einzeln ist, das ist eigentlich nicht so wichtig. Natürlich, wenn eine Gruppe ab einer gewissen Größe, gibt es dann wieder so, wo sich das verliert. Und natürlich ist die Einzelbegegnung letztendlich die intensivste Begegnung, die es überhaupt geben kann.
Und du wärst auch bereit, in andere Städte zu reisen, wenn du eingeladen wirst, oder?
Ja. Wobei ich bei Einzelbegegnungen das momentan nicht machen würde. Das ist einfach der Punkt auch, der andere muss es ja wirklich wollen dann auch.
Der muss zu dir kommen.
Der muss es wollen. Und das ist auch einfach so ein Schritt dann, das ist keine Ego-Sache. Dass ich mir zu fein bin, da irgendwo hinzufahren, sondern es ist wichtig, dass der andere Mensch das total will, dann auch. Und der macht dann die Fahrt. Aber sobald das irgendwie mehrere, also sobald das ein Gruppensatz dann wäre, würde ich auch Reisen in Kauf nehmen, natürlich. Klar, überall, letztlich. Da bin ich eigentlich nicht festgelegt. So nicht. Ich würde das auch nicht kategorisch ausschließen, wenn jetzt ein Mensch überhaupt nicht. Das könnte, also wenn er durch eine Behinderung oder wenn es ihm einfach nicht möglich wäre, zu mir zu kommen, würde ich das auch dann überlegen, da hinzufahren natürlich. Also ganz klar.
Gut, gibt es noch ein Thema? Weil bei mir sind die Fragen jetzt so ein bisschen ausgeschöpft gerade.
Ja, das ist gut.
Thema.
Ja, ich überlege mal.
Wir hatten heute Morgen, haben wir sehr viel über Angst gehört im Forum Erleuchtung. Wie gehst du mit Ängsten um oder wie empfiehlst du einfach fühlen ohne?
Angst ist eine Erscheinung, kommt und geht. Angst ist genauso wichtig oder unwichtig wie alles andere auch. Ich finde es wichtig, klar zu sehen, was ist, was erscheint in mir. Ich finde, Das ist vielleicht ein gutes Schlussthema. Ehrlichkeit ist ganz, ganz wichtig. Und zwar sich selbst gegenüber. Die Ehrlichkeit nach außen, die kommt dann. Aber die nach außen kann nur kommen, wenn die Ehrlichkeit nach innen sehr gut oder vollständig oder fast vollständig ist oder so gut wie es geht. Ist ja nicht so einfach. Die Ehrlichkeit nach innen ist das Schwerste. Und wenn ich ganz ehrlich mit mir selbst bin, dann werde ich es auch immer mehr im Außen sein. Ich werde wahrhaftig sein. Und wenn ich in meiner Ehrlichkeit bin, in dem möglichst unvoreingenommenen Schauen nach innen, was ist da? Was ist da? Ja, was ist diese Angst? Ja, ich schaue sie mir an. Was will die Angst? Oder ist da irgendwas Konkretes jetzt? Macht es Sinn? Es gibt ja unterschiedliche Formen von Ängsten. Ich meine, wenn um eine Hausecke 10 Schlägertypen kommen, Keulen schwingt, dann bin ich aber ruckzuck weg. Ja, und dann ist Angst da. Das ist absolut notwendig, dann zu laufen, wenn man überleben will. Wenn die Gefahr besteht, dass die einen angreifen. Es gibt Ängste, die sind scheinbar einfach nur Angst. Ich habe auch Angst vor der Angst erlebt. In Depressionen, da hat man Angst vor der Angst. Im normalen Erleben würde ich Angst immer akzeptieren. Immer voll zulassen und sein lassen. Und das erkennen wollen, was sie ist, nämlich einfach Angst. Und sie nicht unbedingt interpretieren, was viel Probleme bereitet ist, wenn ich die Anwesenheit von Angst, wenn ich daraus etwas mache. Wenn ich aus der Anwesenheit der Angst einen Schluss ziehe und an den glaube, also wenn ich dann dazu komme, einen Gedanken zu glauben, der dann erscheint, dann fangen die Probleme an. Wenn Angst pathologisch wird, wenn Angst zu schweren psychischen Problemen führt, habe ich und würde ich auch immer empfehlen und habe ich auch selbst gemacht, als ich es selber hatte, eingegriffen mit Medikamenten oder auch mit anderen Hilfsmitteln. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, therapeutische Möglichkeiten, Gespräche und so weiter. Es gibt auf den unterschiedlichsten Ebenen Möglichkeiten, aber hatten wir im Grunde das Thema vorhin auch schon, wenn das Überhand nimmt, wenn ein Phänomen, eine Erscheinung zu mächtig ist, dann muss man daran arbeiten.
Sind Depressionen auch immer sehr individuell? Also ich kann nichts dazu sagen, weil ich habe da keine Erfahrung in der Richtung. Also ist da auch der Weg raus oder die Möglichkeit, dass sie wegfallen, auch wieder bei jedem Menschen anders?
Ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Arten von Depressionen. Bei mir waren es mittelschwere Depressionen, wobei das der ärztliche Fachbegriff ist. Und das ist schon ganz schön heftig. Mittelschwer ist, das hört sich nicht so schwer an, aber die ganz schweren sind extrem gefährlich. Da ist eine Einweisung auch unumgänglich. Die mittelschweren sind so, naja, man kann es noch ohne schaffen. Keine akute Selbstgefährdung, aber ständige Gedanken daran. Ich kann nicht sagen, über andere Formen von Depressionen kann ich nicht viel sagen, weil ich sie nicht erlebt habe. Ich habe nur diese mittelschweren Depressionen erlebt und die hörten einfach immer wieder auf. Also da geht man rein, geht man durch und irgendwann hören sie auf. Und ob man da dann mit Medikamenten nachhilft oder nicht, man kann sich das Leben leichter machen mit Medikamenten. Aber man muss es nicht tun. Es hängt davon ab, wie leidensfähig man und leidenswillig man selber ist.
Es hat auch keinen effektiven Nutzen, wenn man keine Medikamente benutzt. Oder ist körperlich gesunder, keine zu benutzen?
Körperlich, ja, es hängt halt von den Mitteln ab, nicht? Also die Nebenwirkungen und so weiter. Ich habe mal früher den Ehrgeiz gehabt, als ich noch mehr mit Depressionen zu tun hatte, eine aushalten zu wollen. Voll ohne Hilfsmittel, ohne jedes Hilfsmittel. Das weiß ich nicht, wieso das so war. Das war irgendwie, ich hatte die Idee oder die Vorstellung, dass dadurch vielleicht eine Heilung geschehen könnte, wenn ich da ganz bewusst durchgehe, ohne was weghaben zu wollen davon. Und ich habe es im Grunde nie geschafft. Also jedenfalls nicht die mittelschweren. Ich hatte auch zwei leichte Depressionen und da war es so. Da bin ich so durchgegangen. Aber die mittelschweren, da war immer irgendwann eine Hilfe kam dazu. Also weil das, ja, ist einfach passiert. Aber ich habe weite Teile. Ich sage mal so, die Talsohlen habe ich teilweise bis, also das ist ja so wirklich so ein, so, ja, wie ein Tal, das man durchschreitet. Und ich war ganz unten in dem Tal ohne Medikamente, schon mehrfach. Und das ist die Hölle. Das ist die reine Hölle. Du könntest jetzt spirituell auch die dunkle Nacht der Seele nennen, wobei das bei mir schwerpunktmäßig vor jeder Transzendenz war. Das war sozusagen mitten in der Suche. Beziehungsweise vor der Suche sogar am Anfang und hat die Suche ja erst in Gang getriggert.
Hast du dich damit auseinandergesetzt oder wie Depressionen entstehen? Und ist das einfach eine Neigung von einem Menschen und einem anderen nicht? Oder?
Ich habe natürlich versucht, die Ursache zu finden, warum ich diese Krankheit habe. Und habe dabei psychologische Ursachen erkennen können aus dem familiären Umfeld, also aus der Familie. Kausale Zusammenhänge, keine Ursache. Meine Depression ist niemand anders schuld oder hat die verursacht. Es gibt mit Sicherheit, so empfinde ich es einfach, eine karmische Komponente bei mir. War mal ein ganz böser Junge vielleicht mal irgendwann. Ich weiß es nicht genau. Also es ist ein gewisses Gefühl da von Schuld auch immer in den Depressionen gewesen. Von Schuld, Schuld erleben, massiv zu Schuld. Und das kann durchaus sein, dass das karmisch bedingt ist. Die Ärzte sagen, dass so eine Krankheit genetische Komponenten hat. Und das ist für mich kein Widerspruch. Also Genetik ist materialisiertes Karma zum Beispiel. Und doch wäre ich wahrscheinlich nie so derbe oder so heftig erkrankt, vielleicht auch gar nicht, wenn gewisse familiäre Umstände anders gewesen wären. Das ist einfach mein Verarbeiten dieser Erkrankung. Aber anfällig werde ich mein ganzes Leben dafür sein. Empfindlich. Also ich muss vorsichtig mit mir sein. Ich darf mir nicht alles zumuten. Und da habe ich mittlerweile ein ganz gutes Gespür entwickelt, auch wie ich das eben nicht mehr trigger oder in die Gefahr überhaupt komme, dass ich da dem überhaupt nahe komme.
Ja, gut.
Okay,
gut. Ich danke dir.
Danke dir.